ARD.
Nach der Stürmung des Kamal Adwan Krankenhauses im Gazastreifen warnt die Weltgesundheitsbehörde vor den Folgen einer Demontage des Gesundheitswesens. Wenig Chancen auf eine baldige Feuerpause im Gazakrieg. Wie groß ist die Bereitschaft der syrischen Flüchtlinge im Libanon, nach dem Sturz von Machthaber Assad in ihre Heimat zurückzukehren? Unsere Korrespondentin Anna Osius versucht, diese Frage zu beantworten. Und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF zieht eine traurige Jahresbilanz. Hallo, ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Es war das letzte noch intakte Krankenhaus im Norden des Gazastreifens, das Kamal Adwan Krankenhaus. Gestern wurde es von israelischen Soldaten gestürmt und außer Betrieb gesetzt. Wir haben darüber in unserem Podcast gestern berichtet. Nach Angaben der Hamas sind mittlerweile mehrere Mitarbeiter zu Verhören festgenommen worden, darunter auch der Krankenhausdirektor. Die Weltgesundheitsorganisation WHO wirft nun der israelischen Armee vor, das Gesundheitssystem im abgeriegelten Küstengebiet zu zerlegen. Mehr dazu von unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte aus Tel Aviv.
Mit den Angriffen der israelischen Armee auf das Kamal Adwan Krankenhaus in Bet Lachia sei die letzte große Gesundheitseinrichtung im nördlichen Gazastreifen außer Betrieb gesetzt worden. In ihrer auf dem Kurznachrichtendienst X verbreiteten Erklärung betonte die Weltgesundheitsorganisation WHO weiter, dass, Zitat, die systematische Demontage des Gesundheitssystems in Gaza ein Todesurteil für Zehntausende von Palästinensern darstellt, die eine medizinische Versorgung benötigen. Patienten und Klinikangestellte seien vom Militär aufgefordert worden, das Hospital zu verlassen. Die Laborangestellte Khada al-Rantisi, die gestern das Kamal Adwan Krankenhaus verlassen musste, schilderte dem ARD-Studio Tel Aviv, dass sie anschließend, wie alle anderen Frauen auch, von den Soldaten aufgefordert worden sei, ihren Hijab abzunehmen. Das hätten alle Frauen verweigert. Danach nahmen sie 10 Personen in jeder Gruppe, zunächst waren wir 20 Personen in jeder Gruppe, zur Schule, dann brachten sie jeweils 2 Mädchen heran und baten uns, unsere Kleider von oben hochzuheben und die Hosen herunterzulassen, um uns zu kontrollieren. Dann packten sie uns am Kopf und kontrollierten so unsere Identifikationskarten. Die Patienten und Verwundeten vom Kamal Adwan Krankenhaus seien ins indonesische Hospital geschickt worden, das allerdings ebenfalls längst nicht mehr funktionsfähig ist. Der Klinikchef des Kamal Adwan Krankenhauses sei zusammen mit weiteren Mitarbeitern von den Soldaten zu Verhören an einen unbekannten Ort verbracht worden, meldete am Vormittag die Gesundheitsbehörde in Gaza. Die israelischen Streitkräfte wiesen Anschuldigungen zurück. Sie hätten im Inneren des Kamal Adwan Krankenhauses Feuer gelegt. Zudem habe man sich bemüht, den Schaden für die Zivilbevölkerung zu begrenzen. Das Militär habe die, Zitat, sichere Evakuierung von Patienten, Zivilisten und medizinischem Personal vor der Operation erleichtert. Wie bereits bei den bisherigen Militäraktionen gegen Krankenhäuser im Gazastreifen, betonte die Armee, Hamas-Bewaffnete hätten während des gesamten Krieges von dem Kamal Adwan Krankenhaus aus operiert und den Ort zu einer wichtigen Hochburg gemacht. Die Hamas wies diese Erklärung als, Zitat, Lügen zurück und erklärte, es befänden sich keine Kämpfer in dem Krankenhaus.
Und aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen ist zu hören, dass bei einem israelischen Angriff auf ein Haus im Flüchtlingsviertel im zentralen Abschnitt des Küstengebiets 9 Menschen starben. Die traurige Bilanz, mehr als 45.400 Menschen seien mittlerweile seit Beginn des Krieges getötet worden, so lauten die palästinensischen Angaben. Und auch wenn die ausgehandelte Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon weitgehend hält, sind die Chancen auf eine Feuerpause im Gaza-Krieg eher gering. Die US-Nachrichtenseite Axios spricht davon, dass sich die Gaza-Gespräche um mehrere Monate verschieben würden, sollten die Verhandlungen über eine Waffenruhe nicht bis zum Amtsantritt von US-Präsident Trump zum Erfolg führen. Befürchtet wird durch die Verzögerung der Tod weiterer Geiseln. Und auch mit dem nächsten Thema bleiben wir im Nahen Osten. Zwar ist der syrische Langzeitdiktator Assad unlängst gestürzt worden. Für die Syrerinnen und Syrer ist ihre Zukunft aber alles andere als gesichert. Viele syrische Flüchtlinge im Libanon sind angesichts der neuen islamistischen Machthaber eher zurückhaltend, wenn es um eine Rückkehr in ihr Heimatland geht. Zur Erinnerung. Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien zwischen der Regierung von Präsident Assad und Rebellengruppen 2011 sind mehr als 1,5 Millionen Menschen in den Libanon geflohen. Viele von ihnen leben dort bis heute. Und viele von ihnen träumen von einem Leben in Deutschland. Anna Osius hat eine Familie besucht.
Ein Flüchtlingslager in der Bekaa-Ebene, ganz im Osten des Libanon, nur wenige Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Hier lebt Zakaria Al-Ali mit seiner Frau, seinen Kindern und Enkeln seit 13 Jahren in einer ärmlichen Hütte, geflohen vor dem Krieg in seiner Heimat Syrien. Aber jetzt ist alles anders. Ich danke Gott für die Befreiung Syriens von den Tyrannen. Seit mehr als 50 Jahren wurden wir, das syrische Volk, unterdrückt. Das syrische Volk sollte nicht im Ausland leben, sondern in seiner Heimat, in Freiheit und Würde. Ich hoffe, dass Syrien frei bleibt. Doch bei aller Euphorie über den Sturz des Assad-Regimes, zurück in die Heimat will Zakaria erstmal nicht. Noch nicht. So Gott will, werden wir eines Tages zurückkehren, wenn sich die Lage weiter verbessert und unsere Sicherheit gewährleistet ist. Aber wir haben keine Häuser und kein Geld mehr. Unser Geld ist weg, unser Haus zerstört. Wir haben nicht mal Decken, Matratzen, wir haben nichts. Zakarias Sohn hat es als Flüchtling im Libanon nicht mehr ausgehalten, ist über die Türkei weiter nach Europa geflohen und lebt jetzt seit einigen Jahren in Deutschland als syrischer Flüchtling und versucht, Deutsch zu lernen. Deutschland sei schön, berichtet er seinem Vater am Telefon, erzählt dieser und schwärmt von der deutschen Hilfsbereitschaft. Die deutsche Regierung und das deutsche Volk haben großes Mitgefühl für das syrische Volk gezeigt, jubelt auch Abdel, ein feiernder Syrer auf dem Umayyadenplatz in Damaskus. Angesichts der Tragödie, die wir durchlebt haben, sind wir besonders der damaligen Kanzlerin Angela Merkel sehr dankbar für ihre Haltung und Solidarität. Vielen Dank an die Menschen in Deutschland. Die Bundesrepublik ist beliebt in Damaskus. Viele Syrerinnen und Syrer haben eine Verbindung nach Deutschland, irgendein Verwandter, Freund, der dort lebt. Viele träumen trotz der Veränderungen in Syrien von einem Leben in Deutschland.
Ich glaube, es ist schon Germany. Super.
So wie Mariam. Die Mitte-20-Jährige lernt eifrig Deutsch an der Hochschule in Damaskus, um irgendwann mal nach Deutschland ziehen zu können.
Ich bin Apothekerin.
Sie ist Apothekerin und ihr Verlobter lebt bereits seit 7 Jahren als syrischer Flüchtling in Deutschland. Der Umsturz in Syrien ändert an ihren Plänen nichts.
Kommen wir zum Krieg in der Ukraine. Wenn es um Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geht, bringt sich nicht zum ersten Mal das EU- und NATO-Land Slowakei ins Gespräch. Der slowakische Regierungschef Fico hat dabei sein Land als Treffpunkt für mögliche Gespräche angeboten. Diesen Vorschlag hat er unlängst bei einem Besuch im Kreml unterbreitet und der wurde von Machthaber Putin begrüßt. Allerdings hat Fico gleich noch eine Drohung in Richtung Kiew hinterhergeschickt. Die Ukraine plant nämlich ab 1. Januar die Durchleitung von russischem Gas in die Slowakei zu stoppen. Fico droht nun damit, sollte es dazu kommen, werde er im Gegenzug die Stromlieferungen an die Ukraine einstellen. Bei allen Kriegsgebieten, von denen wir berichten, sind zahllose Zivilisten unter den Opfern. Viele von ihnen sind Kinder. Und viele Kinder sind auf der Flucht und überleben unter schwierigsten Bedingungen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF hat jetzt eine traurige Jahresbilanz gezogen. Nie zuvor, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, litten weltweit so viele Kinder wie in diesem Jahr unter Kriegen und Konflikten. Warum war das Jahr 2024 besonders schlimm? Dazu unser Korrespondent Martin Ganselmeier aus New York.
Die Vereinten Nationen haben sich ja eigentlich das Ziel gesetzt, Hunger und Armut in der Welt zu bekämpfen, Kriege zu verhindern. Aber 2024 war genau das Gegenteil. Es war ein Jahr der Kriege und Krisen und darunter haben natürlich Kinder in diesen Regionen besonders gelitten. 2024 waren dies mehr Kinder als je zuvor seit Ende des Zweiten Weltkriegs, die in solchen Regionen gelebt haben, nämlich mehr als 470 Millionen Kinder oder anders ausgedrückt, mehr als jedes sechste Kind weltweit leidet unter Krieg und Krisen oder ist auf der Flucht. Das ist leider die höchste Zahl in der fast 80-jährigen Geschichte von UNICEF.
Und die Antwort auf die Frage, in welchen Ländern Kinder in diesem Jahr besonders gelitten haben, kann man sich fast ausrechnen. Dazu nochmal Martin Ganselmeier.
Das ist keine große Überraschung. Das war vor allem im Gazastreifen und im Libanon sowie in der Ukraine, also dort, wo die beiden großen Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine eben stattfinden. Im Gazastreifen sind in diesem Jahr tausende Kinder getötet oder verletzt worden. In der Ukraine hat es schon in den ersten 9 Monaten dieses Jahres mehr Opfer unter Kindern gegeben als im gesamten vergangenen Jahr.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.